New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um das Thema generative KI. Und diese Folge ist für uns ja eine kleine Premiere. Wir haben nämlich hier unseren ersten Live-Podcast aufgenommen. Der ist entstanden auf dem Adobe Experience Exchange Event im Oktober in Frankfurt. Und ich durfte hier auf der Bühne vor Publikum mit Julian Kramer von Adobe quatschen. Julian ist Principal of Thought Leadership bei Adobe. Klingt erstmal fancy. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, was er denn eigentlich so tut. Und mit ihm quatsche ich nicht nur über die Entwicklung bei dem Thema generative KI auf Seiten Adobe, sondern vor allen Dingen auch, wie er das Thema grundsätzlich sieht. Er hat lange bei Google gearbeitet, hat dementsprechend auch echt viele Insights, die er mitbringt und bewertet das Thema, beantwortet Fragen, auch was Geschwindigkeit Startup versus Corporate angeht und gibt echt viele Insights in die Richtung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die komplette Folge zu hören. Ist ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter als sonst, lag einfach auch an der begrenzten Bühnenzeit. Aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und los geht's.
Ja, ein Live-Podcast für mich auf jeden Fall auch eine Premiere. Deswegen stellt euch vor, wir sitzen in gemütlichem Wohnzimmer und ihr hört uns gleich gemeinsam einen gemütlichen Podcast über das Thema generative KI, wohin das geht und was da auch vielleicht Adobe hier und da mit zu tun hat. Und meinen nächsten Gast werdet ihr kennen, wenn ihr kein extremes Kurzzeitgedächtnis habt oder vielleicht gerade auf der Toilette wart. Ich möchte mich auf die Bühne den guten Julian bitten, denn nachdem du gerade fleißig löchern durftest, bist du jetzt dran und ich darf dir Fragen stellen. Genau, Applaus.
Da fühle ich mich auch deutlich wohler, befragt zu werden, statt selber zu fragen.
Ja, im Vorgespräch haben wir schon rausgefunden, ich glaube, die Herausforderung ist dann dieser große Screen mit der 42 drauf. Das heißt, ich habe eigentlich drei Karten. Ich hoffe, die erste will ich schaffen, das ist mein Ziel.
Wir kriegen's.
Danach gucken wir hin. Genau, cool, dass du da bist. Du wurdest ja gerade schon ein bisschen vorgestellt, dein Titel ist ja, mal gucken, Principal Thought Leadership. So, jetzt hatten wir im Vorgespräch auch, habe ich die Frage mal eingegeben, was machst du eigentlich? Und das kam aus den eigenen Reihen. Ja, würde ich auch mal gerne wissen, was der Julian eigentlich macht. Deswegen erzähl doch mal eigentlich, was machst du in deiner Rolle bei Adobe, bevor wir noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen?
Ja, ich habe eigentlich ein relativ simples Aufgabenfeld. Ich versuche Technologie in verschiedene Zielgruppen zu übersetzen. Ich baue Brücken, um zu verstehen, wie man diese neue Digitalwelt eben navigieren kann. Und das Schöne ist, da wird dir so schnell nicht langweilig. Das heißt, ich habe ein paar Zielgruppen, klassisch Executives, Führungskräfte, mehr in One-to-Few-Situationen. Ich habe große Bühnen normalerweise, also solche Stages, größere Stages, kleinere Stages. Ab und zu, wenn ich mit der Steffi, die dann später auch noch kommt, bin ich auch mal ein bisschen im regulativen Bereich unterwegs. Ich habe also mal der EU erklärt, wie Maschinen überhaupt lernen. Vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn sie das danach regulieren wollen. Und ansonsten bin ich eben gerne draußen bei Kunden oder mal mit unseren Engineers und versuche zu verstehen, was die eben Neues an Zukunft bauen. Und das Ganze übersetze ich dann und versuche es immer in, sagen wir mal, einfache mentale Muster und Frameworks zu übersetzen, damit, wenn dann der Hirsch aus dem Wald springt, dass man dann weiß, wie man eben vielleicht handeln muss und keine Schrecksekunde hat.
Sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das, was gleich danach noch kommt Richtung EU, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Fangen wir aber gar nicht erst an.
Da fangen wir nicht an, das
ist Thema. Genau, jetzt bist du bei Adobe schon eine Weile, aber ich finde, genauso spannend ist eigentlich das, was du vorher gemacht hast, wo du herkamst. Du warst ja unter anderem mal bei Google. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise, wo du eigentlich herkommst, wo auch deine Nähe zum Thema KI herkommt und wie lange du eigentlich schon in dem Feld unterwegs bist und wahrscheinlich auch schon vor ChatGPT, oder?
Ja, doch. Ich komme eigentlich aus dem Kreativbereich, das heißt, ich habe irgendwann mal angefangen, Regie zu studieren, habe das auch fertig gemacht. Wie gut das funktioniert hat, sieht man daran, dass ich jetzt einen völlig anderen Job habe. Ich habe relativ früh angefangen, für YouTube so Werbespots damals zu produzieren. Wohlgemerkt ein halbes Jahr, nachdem YouTube an den Markt gegangen ist. Das war dann ein Ticken zu früh. Wurde dann irgendwann gebeten, Mercedes-Benz TV zu leiten. Also damals schon in der Zeit vor TikTok und schnell drehenden Videoformaten 200 Filme pro Jahr. Alles, was nicht der 30-Sekunden-Auto fährt durch Wüste war, lief schon über meinen Tisch. Entsprechend viele Pitches, Konzepte wurden geschrieben. Es musste immer brand safe sein. Wir hatten eine sehr fuchsige Rechtsabteilung, die immer geschaut hat, sind Produktsicherheitsfeatures irgendwie sauber erklärt etc. Das entsprechende Team, relativ großer Produktionsaufwand. Das war so meine Kreativzeit. Dann bin ich zu Google gewechselt und habe dort eine Innovationsberatung aufgebaut, nannte sich The Zoo. Da war immer die Idee, wenn Google euer Problem hätte, wie würden wir das lösen? Mit Technologien, Prototypen, Bau und Co. Und da musst du natürlich sehr nah an neuen Technologien dran sein, um eben erste Visionen mit deinem Team zu erstellen, wie könnte sowas hilfreich sein. Kleiner Shift dann in die Executive Education, also sprich nicht, ich habe erklärt, wie man es macht, sondern wie denkt man über die Zukunft nach, damit man dann zu so einem Ergebnis selber kommt, und habe dort für 26 Länder, also Helsinki bis Johannesburg und Lissabon bis Moskau, ist eine relativ wilde kulturelle Region, so betrachtet, Executive-Programme zum Thema Brand Centricity und Customer Centricity, Brand Marketing eben verantwortet. Und dann kam irgendwann Adobe und hat gesagt, sag mal, du bringst das den Leuten so schön bei, willst du es vielleicht nicht hauptberuflich dauerhaft bei uns machen? Und da habe ich dann ja gesagt. Ja.
Cool, und das Thema generative KI vor allen Dingen, wann war so dein Touchpoint da? War das schon bei Google? Oder?
Ja, ich hatte tatsächlich relativ früh eben durch diese Research- und Innovationsrolle eben Einblicke vor allem in die Paper, die damals geschrieben worden sind, in-house, wo das alles noch Research-Projekte waren. Und das Spannende war ja eigentlich dann, dass wir seit ungefähr 12 Monaten hinter diese ganzen Papers, die so Terminal-Codezeilen beinhaltet haben, auf einmal so ein Interface geklebt haben. Und auf einmal ist die Technologielandschaft und die Tech-Welt, in der ich ja jetzt und auch schon seit über 15 Jahren rumhühner, so spannend wie lange nicht mehr. Also der letzte große Shift war eben hin zu Mobile, wo wirklich neue Plattformen, neue Services, neue Geschäftsmodelle entstanden sind. Und jetzt mit generativer KI, einerseits für uns im Wettbewerb, mit den anderen total spannend, andererseits als großer Enabler für unsere Kunden da draußen.
Cool, und jetzt bist du ja schon ein paar Jährchen in dem generativen KI-Bereich da, auch mit den Papern, auch Richtung Transformer-Technologie, also schon sehr, sehr früh da mit dabei. Wie ist so dein Gefühl bei der Entwicklung und auch der Geschwindigkeit? Weil ganz oft, wenn man ja vielleicht von den Medien sehr getrieben wird, dieser Hype, wir haben den Gartner-Hype-Cycle heute mehrmals auch gesehen, ist das aus deiner Brille eine ähnliche Geschwindigkeit oder ist das wirklich eine krasse Geschwindigkeit, die diese Technologie hinlegt? Oder würdest du sagen, da hat schon eigentlich viel drauf aufgebaut, das sind jetzt eigentlich die logischen Schritte und die Geschwindigkeit ist gar nicht so krass, wie einem das vorkommt?
Also wenn man die Paper kennt, ne, fühlt sich das gar nicht mehr so schnell an und der Hype ist auch gar nicht mehr so groß, sondern du kennst die irgendwie seit 5, 6 Jahren, weißt das und auf einmal wird es eben kommerzialisiert. Das ist dann das Spannende, also wenn die Paper auf die echte Welt treffen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir diese Foundational Models mittlerweile relativ gut im Griff haben. Also was heißt Foundational Models? Ich vergleiche das immer mit den Sinnen. Ne? Sprechen, hören, sehen, verstehen. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil wir jetzt neue Fähigkeiten und zusätzliche Features über diese Foundational Models drüberlegen können. Das heißt, wir verketten auf einmal Services, wir können Actions, Action-Modelle dahinter einführen und jetzt fängt es eigentlich mit der richtigen Wertschöpfung an. Ja, wir denken immer drüber nach, einerseits Daten, Modelle und Interfaces und gerade im Kreativbereich, in allen unseren Adobe-Tools, jetzt auch im Enterprise-Marketing-Bereich, sehen wir jetzt auf einmal, die Tools werden in die Interfaces implementiert und fangen wirklich an, Wertschöpfung zu generieren. Also raus aus dem Playground oder sagen wir mal noch viel dramatischer aus den Papers hin zur Anwendung, die wirklich Effekte hat. Also jetzt ist es super spannend.
Du hast es gerade schon gesagt, raus aus dem Playground hin zur Production. Ich glaube, wenn man die letzten 2 Jahre sich anschaut, viel experimentiert, viel auch Dark AI, Shadow IT, wie auch immer man es nennen möchte. Glaubst du, dass dieser Shift vom Playground wirklich wegzudenken so wichtig oder so krass sein soll? Oder glaubst du, dass Spielen immer noch eine wichtige Rolle einnimmt, gerade in der Zukunft, wo wir ja auch gar nicht wissen, was kommt denn da eigentlich noch?
Ja, ich denke, das Spielen, wie wir es ja auch gerade in einem Panel gehört haben, also lass die Leute mal an Firefly ein paar Bildchen generieren, ne? Dieser Aha-Moment, interagier mal mit einem Chatbot, schau mal, wie gut der eigentlich ist, hilft, diese Eintrittsbarrieren in der Breite unserer Workforce abzubauen. Mhm. Und die Realität ist, dass wir am Ende des Tages, wenn wir uns mal den demografischen Wandel anschauen, mehr Leute brauchen, die diese Tools offen empfangen und damit Spaß haben und auch sehen, dass die gar nicht so dramatisch sind. Was meine ich mit dem demografischen Wandel? Wir wissen in Deutschland, dass in den nächsten 5 bis 6 Jahren 8 bis 10 Millionen Vollzeitarbeitskräfte in Rente gehen. Die machen ja irgendwas. Ja? Parallel haben wir die Gen Z, die ja auch heute schon oft zitiert worden ist, die will eh nur noch 4 Tage die Woche arbeiten. Na, das heißt, ich verliere nochmal 20% an Workforce. Das heißt, der Einzelne muss am Ende des Tages viel produktiver sein. Und je mehr ich das als Chance begreife, als statt der Sensenmann, ja, der meinen Job jetzt obsolet macht, das wird nicht passieren. Das heißt, der Einzelne muss viel effizienter werden, nicht aus so einem Hustle-Culture, steh morgens um 5 auf Ding, sondern weil wir mehr Kanäle haben, mehr Plattformen, mehr Möglichkeiten und eigentlich viel weniger Bock auf diese Routineaufgaben, die da im Raum stehen. Und je spielerischer ich da lernen kann, wie mir künstliche Intelligenz hilft, desto einfacher ist es, meine Belegschaft mitzunehmen, diese Ängste abzubauen und tatsächlich für unsere Unternehmen produktiver zu sein. Denn wenn wir eben 10 Millionen Vollzeitarbeitskräfte aus der Workforce verlieren, fehlt was. Ja? Und ich glaube, wenn man so über diese Tools nachdenkt und dann eben die Hürden abbaut und das spielerisch gestaltet, dann sind wir einen guten Schritt dahin. Also ein verordnetes Training ist das eine, wo du dann sagst, hier mach das und dann hast du immer so 20% drin sitzen, die sagen, oh nee, und will ich nicht. Oder du sagst, guck mal, was man damit alles machen kann und dann ist es deutlich einfacher.
Und was ich auch als spannenden Punkt gerade mitgenommen habe, gerade diese große Diskussion, KI nimmt uns den Job weg, tausende Zitate draußen in der Welt in die Richtung. Das heißt, aus deiner Sicht ist es eigentlich vielleicht auch der notwendige Schritt, dass solche Jobs nicht wegfallen, sondern wir brauchen diese Technologie, um auch dann entsprechend den demografischen Wandel aufzufangen?
Einerseits, um den Wandel aufzufangen, da reden wir natürlich viel über Automatisierungsfunktionen. Das andere ist natürlich, dass wir durch den cleveren Einsatz von KI, da muss man ja auch immer darauf achten, wofür, für was, ja, dass wir ja kognitives und kreatives Potenzial freisetzen. Also wir haben ja früher gesagt, so die Industrialisierung, das ist so mein mechanischer Muskel, da ersetzen wir Muskelkraft, ich ziehe den Pflug nicht mehr selber oder der Ochse oder so. Und jetzt haben wir im Endeffekt digitale Synapsen zusätzlich zur Verfügung. Ja? Und wenn wir da über den Wandel sprechen, am Ende des Tages geht es doch darum, ich habe Kreative unterrichtet an der Hochschule. Ja, ich hatte Industrie, Grafik und Kommunikationsdesigner und von denen hat keiner davon geträumt, irgendwie 800 Schuhe für den neuen Online-Shop freizustellen, ne, weil es da irgendwie 800 neue Modelle in Farben gibt. Das wollte keiner machen. Die wollten alle sich kreativ ausdrücken, die wollten Probleme lösen, die wollten kreativ gestalten. Das heißt, je mehr von diesen öden Routineaufgaben, auf die eh keiner mehr Lust hatte, wir automatisieren können, desto hochwertiger werden die Tätigkeiten, für die man dann eben auch einen Menschen braucht, ja, und wo sich Leute auch viel stärker ausdrücken können, was natürlich auch wieder ein Identifikationsraum mit der eigenen Aufgabe und dem Job und der Firma vielleicht sogar im Idealfall schafft.
Ja, absolut guter Punkt. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, sinnvoll auch einsetzen. Wir haben es heute auch in verschiedenen Diskussionen gehört. Nicht überall einfach KI. Ich fand das Zitat auch Automation first, AI second auch sehr, sehr treffend, gerade in den Unternehmen, die ich auch berate. Jetzt ist ja KI wahrscheinlich mehr als bunte Bildchen und ein Textgenerator. Was sind so aus deiner Perspektive noch so die Use Cases, wo du sagst, boah, da ist eigentlich viel zu wenig Fokus drauf, da kann uns generative KI, vielleicht jetzt nicht heute unbedingt, vielleicht schon anteilig, aber in den nächsten Jahren vielleicht unglaublich helfen. Da ist aber gar nicht so ein Fokus drauf, weil die bunten Bildchen einfach viel interessanter sind.
Ja. In meinem Job muss man Dinge ja immer vereinfachen, ja, wenn man sich anschaut, was kann KI wirklich gut? Sind es 3 Dinge am Ende des Tages, also so 2,5. Das eine ist, Muster erkennen. No, ich habe große Datenmengen, ich sehe hier ein Pattern, ich sehe Cluster, ich kann Kundensegmentierung machen, solche Späße. Ja? Also diese ganzen typischen Big Data Probleme. Das zweite ist Vorhersagen treffen. Ja, also durch Propensity Scoring zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde kauft, wenn ich ihn jetzt nochmal irgendwie nudge oder nurture, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er aus meiner E-Mail-Kampagne rausdroppt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur ein einzelner Kunde, sondern im B2B-Bereich vielleicht auch ein Buying Group, also verschiedene Stakeholder, die alle unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse haben, mit dem Account sozusagen engagen und auf ihrer Buying Journey weitergehen. Muster, also Vorhersagen treffen. Und interessanterweise, generative KI, also dieses Textvorhersagen oder Bildchen generieren, ist am Ende des Tages eine völlig absurde Art von Mustererkennung. Also wenn man sich ein bisschen tiefer mit den Algorithmen beschäftigt, ist dieser Bildgenerator, den setzt man graue Bilder mit digitalem Noise vor und sagt, erkenn da mal eine Katze drin. Das ist also eine Vorhersagetool, ganz witzigerweise. Ja, das heißt also, Muster erkennen, Vorhersagen treffen und dann das dritte eben automatisieren. Das kann auch ganz banales If, This, Then, That sein. Na, das muss jetzt keine eine KI sein. Aber da sind Algorithmen hervorragend. Das heißt, wenn ich in Use Cases schaue, ist immer die Frage, wo habe ich viele Daten, die wir kognitiv gar nicht so wirklich bearbeiten können. Also ich habe immer das Beispiel verwendet, wenn du auf der Wohnungssuche bist und suchst dir, hast verschiedene Parameter, ne? Wohnungsgröße, Preis, Nähe zum Kindergarten, öffentliche Verkehrsanbindung. Und dann hast du 5 verschiedene Wohnungen und unterschiedliche Gewichtungen. Da kommst du im Kopf, ohne dir das auf den Zettel zu schreiben, als Menschen völlig ins Schleudern. Ja? Das heißt, sobald diese Informationsgrundlagen multidimensionaler und komplexer werden, wird es relativ schwierig, das selber noch vernünftig zu bearbeiten. Da kann KI wahnsinnig gut helfen. Jetzt sehen wir also im Kreativbereich diese ganzen KI-Tools. Wir haben auch gestern Videomodelle vorgestellt, die dann eben Szenen expandieren können und Inhalte hinzufügen können. Wir sehen also diese Modelle, die diese kreativen Workflows einfacher machen und vor allem am Ende des Tages High-End-Fachwissen demokratisieren. Ja, da sehen wir den einen Use Case. Für mich ist es aber immer noch ganz spannend, wenn wir jetzt hier in den Raum gucken und wir über Marketing-Leute sprechen. Content Production ist 10-20%. Ja, 80-90% der Marketing-Budgets fließt in Mediabuchung, in die eigenen Plattformen, in das Ausspielen der Inhalte. Wenn ich da an Pattern Detection, fürs Kundensegmentieren, an Mustererkennung, Segmentierung denke, automatisches Verschlagworten, automatisches Auslösen von Aktionen, wenn ich Anomalien sehe, also Anomaly Detection, oder eben im spannenden Bereich jetzt mit Mixed Modeling unterschiedliche Kanäle durchteste, auf Asset- und Zielgruppenebene automatisiert im Hintergrund. Also Dinge, die sich ein Procter & Gamble und ein Unilever vielleicht vor 2-3 Jahren einmal im Jahr auf 1-2 Produkten manuell geleistet hat. Das kannst du heute automatisiert im Hintergrund mitlaufen lassen. Und wenn wir da 10-20% in der Media Efficiency rausholen, dann ist das, wenn wir uns auf die Budgets konzentrieren, enorm viel Geld, dass wir sinnvoller einsetzen können, Teams vergrößern können, neue Technologie anschaffen können, der Wahnsinn überhaupt Herr werden. Also da sind unglaublich viele Potenziale, die raus aus dem reinen Bildchengenerator natürlich da draußen noch versteckt sind. Und da sind natürlich digitale Touchpoints und digitale Markenkommunikation prädestiniert für genau diese Fragen.
Ja, und ich glaube, je besser Technologie wird Richtung Personalisierung, Richtung, wenn man dann die Avatare mal mitdenkt etc., Modelle, die vielleicht günstiger werden, etc. Ich glaube, da ist auch viel, viel möglich in dem Bereich. Von daher, ich glaube, das ist immer, das, ich meine, wie du das siehst, aber oft ist ChatGPT so die KI und eigentlich nur so ein Textgenerierer am Ende des Tages, aber es ist eigentlich so viel mehr.
Es ist ein Textgenerierer, ja, irgendwie ein Zufallsgenerator mit Autocorrect, ne, wenn man es mal ganz zynisch betrachtet. Gleichzeitig ist ja auch das demokratisierend. Also wenn wir uns überlegen, dass wir, wie vorhin auch schon angesprochen, zum Beispiel in PDF-Dokumenten, Sourced-Based AI haben. Also viel des Unternehmenswissens ist ja in einem PDF-Dokument irgendwo zum Schlummern gelegt. Ja? Und zu sagen, wir haben Sourced-Based AI, also basierend auf unseren Brand-Guidelines, auf unseren spezifischen Produktinformationen, haben wir KI, die sich mit Quellenangabe diesen Informationen bedienen kann. Das ist enorm wertvoll. Das Zweite, was ich mit Demokratisierung meine, ist, viele Disziplinen sind hochkomplex und die wenigsten Unternehmen haben die Chance, sich einen Fachexperten irgendwo in so ein Kämmerchen zu setzen, und der eine ist dann meistens auch zu wenig. Das heißt, wenn wir über Large Language Models sprechen, die Analyse von Daten, ne, von Data Dashboards, diese Daten hinterfragen zu können, dann eine Antwort basierend auf echten Quellen zu bekommen, das in einer konversationellen KI zu machen, senkt natürlich die Eintrittshürden, um entweder Mitarbeiter in solche Funktionen eben abzuleveln oder neue Leute heranzuführen, die jetzt noch nicht klassisch irgendwie seit 20 Jahren einen Data Science Background haben. Also ich glaube da stark an die Demokratisierung und die Fähigkeit von Voice. Und wenn wir dann über Multimodalität sprechen, also vielleicht eine Ausgabe in Video, einen kleinen Erklärfilm, der automatisch produziert ist, zum Dashboard, mit dem ich interagieren muss. Ich glaube, da setzen wir unglaublich viel Potenzial frei, was bisher noch unter diesem, naja, ist halt so eine Textbox, schlummert und versteckt ist. Also da glaube ich ganz stark dran.
Ich auch 100%. Ich glaube, das ist total gefährlich, wenn man da nur denkt, da kriege ich eine Betreffzeile für meine nächste E-Mail raus und sonst
war es auch sehr wertvoll.
Auch definitiv wertvoll, keine Frage. Und jetzt haben wir ja diese ganzen Tools. Jetzt Adobe natürlich mit dem ganzen Toolstack, aber in den letzten Monaten und Jahren sind ja so viele auch generative KI-Tools am Markt entstanden. Wie siehst du das, wenn jetzt plötzlich jeder, du hast gerade von der Demokratisierung gesprochen, jeder ist plötzlich Designer, Marketer, Videograf, Sounddesigner etc. Wenn jetzt jeder denselben Toolstack nutzt, vielleicht mit demselben Source Material, Ist da nicht irgendwann so ein Einheitsbrei, was die Content-Welt angeht?
Also man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt irgendwie nicht das digitale Fast Fashion produziert. Ne? Also mehr ramschige Banner ins Internet kloppen, das braucht
mehr Content. Mensch,
ne? Hauptsache mehr Content, ne? Ja. Also völlig sinnfrei. Nein, ich glaube natürlich, das eine ist die Demokratisierung, das andere ist natürlich auch das Verschieben der Extreme. Also das heißt, wenn ich einem Kreativen noch mehr Werkzeuge gebe, um sich noch stärker kreativ ausdrücken zu können, Visionen, die man so hat, aber vielleicht technisch gar nicht umsetzen kann, dort zu enablen, verschieben wir auch das Maximum. Ja, das ist das eine für mich, wo ich so sage, hey, ich komme aus dem Video- und Fotobereich, ich bin aber ein grottenschlechter Illustrator, ich habe da auch wenig Ahnungen, würde aber gerne, ohne enorm viel Zeit zu investieren, zu good enough Ergebnissen kommen. Ja, das ist wieder die Demokratisierung. Das heißt, wir werden multimedialer in unseren Fähigkeiten und ich glaube am Ende des Tages auch, dass diese KI-Tools eigentlich gegen Märkte oder puren Diebstahl konkurrieren. Was meine ich damit? Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Fotografen, die noch mal ein Foto von einer Tomate machen. Und wenn ich das für meine PowerPoint brauche, dann würde ich da auch keinen dafür beauftragen. Sondern wir konkurrieren mit vielen dieser generativen KI-Tools tatsächlich gegen Bilderklau aus der Google-Bildsuche. Das wurde nie monetarisiert. Naja, die Leute haben sich halt irgendwie, braucht ein Bild von der Tomate, haben sich irgendwas aus dem Internet runtergezogen und fertig. Ja? Jetzt habe ich die Möglichkeit für diese, sagen wir mal, niederschwelligen Anwendungen, meine Vision good enough schnell genug hinzukriegen. Ein Hardcore-Kreativer, der einer ganz spitzen Vision arbeitet, wird sich mit good enough nicht zufrieden geben. Mhm. Ja? Das heißt, wir ergänzen und schaffen eigentlich einen Markt, der mit Mühe und Not früher so durch Raubkopien und Diebstahl irgendwo abgegrast war. Da schaffen wir eigentlich mit Centbeträgen Mehrwerte. Ja? Und wie gesagt, demokratisieren dann für den Anwender und kriegen sie ein bisschen spitzer zur Vision hin. Aber ich habe halt auch in der Marke gearbeitet, die sehr kontrolliert über die Kommunikation nachdenkt. Ja, also ich habe Sprechertexte zurückbekommen, weil es hieß, der Totwinkelassistent, der dreht sich ja nicht rum, der kann einem den Rücken nicht frei halten. Ja, also mit schwäbischen Autoherstellern ist da so ein bisschen, die sind da so ein bisschen humorbefreit, wenn es um Produktsicherheit geht. Das heißt, dort an der Stelle werden wir nicht einem Zufallsgenerator überlassen, wie wir kommunizieren, wie das Produkt am Schluss aussieht. Das ist ja hochreguliert. Ja. An anderen Stellen aber setzt das eben, wo es niederschwelliger ist, einfach unglaublich viel Potenzial frei. Und das sind vor allem Stellen, wo wir nie klassische Kreativarbeit kommissioniert hätten, ja, weil einfach die Budgets gar nicht dafür waren. Und ich glaube, so ermöglichen wir einfach, dass der Kuchen insgesamt wächst. Im High-End wird es immer noch das professionelle Fotoshoot geben. Da reden wir von Camera to Cloud, wo du vom Set direkt in den Schnittplatz über verbundene Kameras arbeiten kannst. Wir reden von virtueller Produktion, 3D und Co. Da wird nichts weggehen, da erweitert sich der Werkzeugkasten. Ja, also das heißt, die, sagen wir mal, eine Homogenität in der Bannerproduktion, die wird sich hoffentlich nicht einsetzen, weil auch der ROI, also die Kosten zum Publizieren von diesem digitalen Junk, der halt einfach KI generiert ist, werden sich für ein echtes Unternehmen nie bewahrheiten. Ne? Das wird sich nicht bewähren. Gibt es irgendwelche Clickfarmen, irgendwelche komischen Instagram-Posts oder Facebook-Posts, wo irgendwelchen Babyboomern irgendwie KI-generierte Banalitäten vorgesetzt werden, um sie in Krypto-Scam reinzuziehen? Ja, vermutlich. Die scheinen sich immer noch zu lohnen, aber im Enterprise-Bereich, im echten Unternehmenskontext macht sowas überhaupt keinen Sinn, einfach nur mehr Müll zu produzieren.
Definitiv. Und ich glaube, mehr Müll gab es da vorher auch schon. Das ist ja nur einfach nochmal ein anderes Scale, der da passiert. Und wie siehst du so den Punkt, wenn man jetzt sagt, man hat natürlich viele neue kreative Möglichkeiten für Menschen, die mehr oder weniger kreativ sind oder auch neue Kreativität entdecken. Das finde ich auch immer ganz spannend. Wie siehst du so ein bisschen die Abhängigkeit von auch so KI-Entscheidungen? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Performance-Metriken, die sagen, das Grün ist schöner als das andere, dann clincht das ja vielleicht auch so ein bisschen mit der eigenen Kreativität, die dann durch das neuen Werkzeugkoffer so entsteht. Glaubst du, dass wir irgendwann so ein bisschen kreativ faul werden und sagen so, ja gut, eigentlich würde ich es gerne in einem Neongrün machen, aber die KI sagt mir, das Dunkelgrün ist schöner?
Ja, das Spannende ist ja, das ist ja so ein Push und Pull. Das ist so Ebbe und Flut. Also einerseits, Google ist ja bekannt dafür, ich weiß nicht, jenseits der 300 Farbtöne für den blauen Link irgendwie getestet zu haben und ich komme aus dieser AB-Testing-Welt. In meinem Job damals bei Mercedes-Benz haben wir ganz wild gesehen, wir hatten mitten im Video 30% Abbruchrate, da haben die Leute aufgehört, Video zu gucken. Warum war das? Haben uns genau angeschaut, in welchen Videos passiert das. Und im typischen Fall saß da so ein klassischer, schnauzbärtiger deutscher Ingenieur, der im feinsten Denglisch irgendein Produktfeature erklärt hat. Und dann haben wir Abbruchraten gehabt. In einem Markt, wo du um 2-3% Marktanteile kämpfst und danach das Quartal deines Lebens hast als Marketeer, wenn du irgendwie 3 C-Klassen mehr verkaufst, sind 30% Abbruchrate ziemlich dramatisch. was haben wir dann gemacht? Weil wir sind ja Kreative, das heißt, wir wollen kreativ Probleme lösen. Wir haben gesagt, naja gut, das ist irgendwie authentisch und der Typ ist ja auch irgendwie cool und das Produkt ist auch wertvoll und die Leute lieben es ja auch dafür. Aber ist es nicht vielleicht ein Problem des Denglisch und des Akzents? Dann haben wir AB getestet, haben wir untertitelt, funktioniert, haben wir Sprecher drunter gemacht, auch keine Abbruchraten. Cool. Das heißt, wir konnten aktiv für unsere Zielgruppe überlegen, was ist das Richtige. Das ist das eine. Das zweite, und da kommt so ein bisschen der kreative Trotz Werbung, wenn man sich an die alten Mad Men-Zeiten erinnert, ist ja nicht nur performance-orientiert. Performance-Marketing und die Messbarkeit hinter kreativen Assets, wie wir es auch heute schon gesehen haben, ermöglicht zu verstehen, was funktioniert. Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Kreativität, durch die Homogenität durchzubrechen und interessante Ansprachen zu finden, die mit mir resonieren. Also da kommt eine Mischung aus Persönlichkeit, daher Personalisierung, nicht one size fits all und alle machen das Gleiche. Und das Zweite ist, ich muss durch diese Menge an Noise durchbrechen. Ja, und je relevanter das ist, das kann man testen, desto effizienter sind die Kampagnen. Das heißt, es ist dieser Push und Pull. Wir versuchen nicht so homogen wie möglich zu sein und einfach alle das Gleiche zu machen, alles tot zu testen. Gleichzeitig haben die Kreativen ja die Aufgabe, interessante Lösungen zu finden. Und je gleicher alles aussieht, desto wichtiger ist es, das zu durchbrechen. Also das sind diese zwei Kräfte, die nicht voneinander trennbar sind. Mhm. Wir haben nur mittlerweile die Möglichkeiten, wenn du vorher ein verdammt gutes Bauchgefühl brauchtest, kannst du jetzt sagen, wir können es auch einfach mal ausprobieren und zur Not haben es 500 Leute gesehen und dann stellen wir das wieder ein und machen es anders. Also auch da der Spieltrieb raus aus diesem, du musst Recht haben, macht was mit den Kreativen, es macht was mit den Marketeers, die natürlich gemessen werden, die irgendwie einen Chef mit einer Performance Review vor sich sitzen haben, die Multimillionen Kampagnen durch die Gegend schieben und dazu sagen, du pass mal auf, wir können schnelle Insights generieren und werden noch besser. Das ist eigentlich das, was den meisten dann wieder Spaß macht. Es geht nicht um die Homogenität.
Sehr, sehr cool. Und wenn wir jetzt so viel Kreativität sehen, so viele neue Möglichkeiten, die jetzt entstehen, dann gibt es ja auch in Deutschland eine sehr, sehr große Agenturlandschaft. Und ich glaube, bei ganz vielen Vorträgen und Workshops, die ich halte, kommt ganz oft irgendwann der Spruch, meistens aus dem C-Level, ach cool, da brauchen wir ja keine Agentur mehr für. Wie siehst du dann auch so die Demokratisierung auch von solchen Kreativdienstleistungen? Glaubst du, dass in Zukunft mehr Inhouse passieren wird? Wie glaubst du, wird sich auch so eine Agenturlandschaft verändern, die ja auch quasi immer gefordert wird und eigentlich ja mehr oder weniger auch undankbar manchmal in Kundenbeziehungen steckt, weil es einfach nicht anders geht? Glaubst du, es wird mehr Inhouse durch die Einfachheit der Technologie stattfinden? Das haben wir ja auch schon gesehen in den Demos.
Da haben wir ja ein interessantes Spannungsfeld. Ich komme selber aus der Agenturlandschaft, so inklusive wild mit Wodkafahne durch die Agentur schreienden Kreativdirektoren, die dann irgendwie eine Laune hatten und so. Die Welt ist ja nicht unbedingt nett manchmal. Viel Druck, schlechte Bezahlung. Und die Agenturen haben natürlich an vielen Stellen über Jahrzehnte es nie geschafft, wirklich die Ideenfindung, das kreative Potenzial sauber zu monetarisieren. Das haben die Beratungsagenturen alle mittlerweile übernommen, ohne dass sie dann super kreativ sind, wie so eine klassische Agentur. Und gleichzeitig hat man die Werkbank verkauft. Jetzt, wo sich die Werkbank verändert, ja, vielleicht ein Stück kürzer wird, wie die Stummelkassen im Supermarkt, ja, und dort weniger zu monetarisieren ist, kommen wir ja wieder an den Punkt, wo wir sagen, wie kann ich langfristig Berater und Ware einer Marke sein? Und das auch als externe Dienstleistung. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass die meisten Inhouse-Agenturen, die mittlerweile gegründet werden, im Schnitt 1 bis 5 Jahre erst alt sind. Aber 60% der Kunden laut einer aktuellen Studie über Inhousing nachdenken. Warum? Weil Time to Market, das On-Brand-Sein, die Marke gut zu durchdringen und zu verstehen, immer relevanter für die Kunden wird. Insbesondere dort, wo es um schnell drehende digitale Inhalte geht, will man die Werkbank näher an sich ranholen. Das heißt, vielleicht wechseln ein paar Jobs aus dieser Knochenmühle-Agenturwelt, die halt als Arbeitgeber auch nicht mehr so super attraktiv ist. Im Schnitt sind im Übrigen, also Deloitte erwartet, dass in Deutschland die Kreativjobs in den nächsten Jahren um knapp 1 Million wachsen, in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Parallel sind jetzt schon 60 bis 150 Tage Jobs offen im Kreativbereich. Ja, und die wenigsten Leute verstehen das auch. Die Kreativbranche in Deutschland ist die zweitgrößte Industrie nach dem Fahrzeugbau. Erst danach kommt der Maschinenbau. Das haben die meisten Leute gar nicht so auf dem Schirm. Das ist eine enorm große Branche. Und 75% der Leute sagen, sie haben Burnout-Erfahrung. Das ist ja nicht nachhaltig. Das ist nicht sinnvoll. Ja, das heißt, wir werden einen Teil dieser Wertschöpfung stärker einfach nur von einer Organisationsstruktur hin an die Quelle sehen. Das Zweite ist, Agenturen haben auch die große Chance, sich dort neu zu erfinden und als Ware der Marke für genau diese Kreativarbeit, die halt im Unterschied zur automatisierten Bannerschmiede einen echten Mehrwert bietet, dort kreativ tätig zu sein. Das Dritte, was man in Agenturen im Moment sieht, ist gerade in den Inhouse-Agenturen, nicht jeder will immer nur auf Mineralwasser oder Vogelfutter arbeiten. Wir sehen ganz neue Agenturmodelle, wo man sich aus Agenturgruppen komplette Kreativteams in-housed, die dann eben nah an der Marke dran sind. Und wir sehen In-house-Agenturen, die auch für andere externe Kunden auf einmal Arbeit machen. Also ich glaube, da kommt es einfach darauf an, Kreativer will stimuliert werden, der will interessante Aufgaben haben. Das heißt, die Werkbank wird sich ein bisschen verändern. Wir haben riesige Nachwuchsprobleme im Bedarf, in der aktuellen Befüllung von Stellen. Und die Leute, die in diesen Knochenmühlen arbeiten, sind nicht besonders glücklich. Das heißt, je mehr wir denen das Leben und die Arbeit erleichtern können und eigentlich wieder Kreativität in den Vordergrund stellen, desto besser ist es für alle. Das heißt, es ist weder das große Agentursterben, das sind immer noch große, wertvolle Dienstleister, die auch enorm engagiert auf diesen Zug aufspringen, weil sie eben genau wissen, sie müssen, wie man diese Kreativressource auch wahren und schonen muss, das verstehen sie wiederum sehr gut. Da sehen wir also jetzt vielleicht leichte Verschiebungen, aber es wird sich nicht alles ändern.
Vielleicht ja auch eigentlich ganz gut, die Werkbank wird kürzer, der Knochenjob wird weniger und mehr Fokus auf die Kreativität, wo, glaube ich, auch das Agenturbusiness so ein bisschen auch herkommt.
Genau.
Wäre eigentlich ganz schön, wenn das... Genau.
Also wir gucken Mad Men nicht, weil wir uns 40 Minuten anschauen, wie jemand irgendwie 45 Variationen von dem gleichen Banner anguckt, sondern wir wollen diesen Heureka-Moment haben, da wo eigentlich die Marken-DNA wieder in den Vordergrund kommt und die Idee und die Kreativität und die Umsetzung. Das schauen wir uns in Mad Men gerne an. Nicht, dass der dann nächtelang da irgendwie am Reißbrett sitzt.
Oder bitte Freisteller macht oder so.
Die Freisteller, ja, die 800 Turnschuhe.
Ne? Genau. Lass uns mal kurz über Adobe ein bisschen sprechen. Ja. Hat ja hier so ein bisschen Rahmen. Also aus meiner Bubble, gerade mit ChatGPT, ist extrem viel entstanden. Ganz viele Tools in ganz vielen verschiedenen multimodalen Bereichen, die ganzen Sprachmodelle, ganz viele Player, die ganz große Reichweiten auf den Märkten erreicht haben. Und wenn man dann so auf die Großen guckt, wie zum Beispiel Adobe, wie aber auch Microsoft, Google, dann hat man ja manchmal so das Gefühl, ja gut, Midjourney hat jetzt auch ein fotorealistisches Bild, das haben die aber schon vor 3, 4, 5 Monaten. Warum ist Adobe noch nicht so weit? Anders kannst du ja bei anderen Unternehmen das ähnlich spielen. Google ist ja auch, glaube ich, ein schönes Beispiel mit dem Gemini, was aus meiner Meinung nach sehr viele Chancen noch hat. Wie würdest du darauf antworten, wenn ich sage, sind die Großen nicht einfach viel zu langsam und ist das nicht vielleicht auch ein Nachteil langfristig?
Der Kritikpunkt ist nicht ganz selten. Ja, der Hype, der gerade draußen ist, ist natürlich an den ganzen Challengern, ne, die neu auf den Markt kommen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Lichter dort primär mal durch Venture-Kohle anbleiben. Ja, das heißt, der Hype ist Teil des Geschäftsmodells. Das sind sehr gute Marketeers und die müssen sich neue Pfründe irgendwo erboxen, ja, und werden primär mal durch Venture-Kohle finanziert. Wir als etablierter Player mit über 40 Jahren auf dem Buckel, an uns ist der Anspruch ein bisschen anders. Das eine sind unsere Kunden. Wir wollen die nicht obsolet machen, wir wollen denen mehr Werkzeuge geben. Das heißt, wir müssen ganz anders über diese generativen KI-Tools nachdenken. Einerseits, wo findet die Wertschöpfung statt? In unseren Tools, dort, wo die Leute gewohnt sind, Wertschöpfung zu schaffen. Das zweite ist, wir haben natürlich Shareholder. Das heißt, wir haben wenig Interesse daran, nach 6 Monaten von irgendjemandem aufgekauft zu werden, wenn es gut läuft, sondern wir müssen ja ein nachhaltiges Geschäftsmodell demonstrieren. Das heißt, unsere Kunden wollen den Wert sehen, die Kreativen und die Marketeers, die müssen verstehen, wie sich das in ihre Prozesse integriert und wie die Interfaces funktionieren, dort, wo eben die Wertschöpfung stattfindet. Das Zweite ist die Modelle. Wir haben nichts davon, in der Hoffnung, ask for forgiveness later, aber mach erst mal, irgendwie das halbe Internet zusammenzuräubern, weil unsere Kunden die Kreativen sind. Ja, das heißt, alle unsere Modelle sind auf lizenzierten, rechtskonformen Daten trainiert, damit du eben diese Rechtssicherheit hast. Und wir kompensieren die Kreativen, sei das jetzt durch die Stock Library oder durch ganz neue Forschungspaper, wo wir tatsächlich gucken, wie viel Attribution hat ein neu generiertes Bild basierend auf den Millionen von Bildquellen, die uns irgendjemand mal zur Verfügung gestellt hat und können so theoretisch in Microcredits rückvergüten. Das ist noch Zukunftsmusik, aber da gibt es ganz neue Forschung. Das heißt, wir machen es einerseits auf dieser Ebene rechtskonform, den Creator als den wichtigsten Lieferanten für diese Produkte zu betrachten, rechtssicher und enterprise-ready zur Einsetzung und das kommt gerne mal ein bisschen zu kurz. kurz. Wir haben parallel, als wir gesehen haben, was wir da alles entwickeln können, uns auch direkt Gedanken darüber gemacht, wie wir diese digitale neue Medienwelt auch sicher halten im Sinne von Vertrauen. Also wenn du KI und generative KI und all diese Macht nutzen willst, dann musst du auch überlegen, wie du Vertrauen im Internet bewahrst. Also wir reden über Fake News, ne, Deepfakes, all diese Geschichten. Und da haben wir parallel zu diesen Fortschritten in der KI, die halt dann immer 6 Monate später auf den Markt kommen als bei unseren Challenger-Wettbewerbern aus dem Startup-Bereich, haben wir gesagt, überall dort ist Content Credentials, also für die, die sich damit nicht auskennen, verschlüsselte Metadaten, die den Ursprung und die Herstellungskette wie die Kühlkette in so einer Art Stammbaum hinter einem Medienasset sichtbar machen. Wo ein guter Akteur, ein Marketing-Treibender, ein Fotograf oder so eben zeigen möchte, Journalist noch viel wichtiger, wo kommt das Bild her, was wurde daran verändert? Nicht jede Veränderung ist schlecht. Ne? Ein Cropping für ein Hochformat ist nicht schlecht. Je nachdem, was ich rauskroppe, verändere ich aber die Aussage. Also da eine Art Kühlkettennachweis zu bauen oder einen Stammbaum. Und diese Technologien haben wir parallel entwickelt. Das heißt, statt schneller Venture-Kohle hinterherzurennen, müssen wir es eben verantwortungsvoll für alle Protagonisten und für das gesamte Ökosystem bauen. Ja. Und nur wenn du die Welt so komplex mitdenkst und dadurch, dass wir viele der Forschungspaper selber mitschreiben, können wir die Komplexität auch so erfassen, können wir diesen Markt eben vernünftig und verantwortungsvoll bedienen. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, weshalb man dann sagt, okay, vielleicht ist man nicht der Schnellste, aber es ist dann sehr solide und vor allem auch kommerzialisierbar. Und für uns ist es natürlich auch spannend, den Wettbewerb zu sehen, zu sagen, hey, hier gibt es Midjourney, ne, Sora als Videomodell. All diese Tools werden zukünftig auch in, oder diese Services werden auch zukünftig in unsere Interfaces implementiert werden, wo du eben testen und ausprobieren kannst und dann sagst, welches Modell passt denn besser für mich? Mhm. Ja, und dann muss man über Zeit sehen, wer sich dann am Markt durchsetzt und wer halt eben in ist for the long run. Ja.
Spannend. Und da du ja auch so einen Tech-Background hast und auch was das Thema Modelle angeht und Sprachmodelle etc. relativ fit bist, noch eine Frage Richtung Content Credentials auch. Mhm. Erste Frage, jetzt stützt ihr euch ja auf viele oder lizenzierte Modelle oder lizenzierte Bilddaten. Im Vergleich zu vielleicht anderen Anbietern, die einfach sagen, hups, ist jetzt ins Datenmodell mit reingerutscht, nehmen wir mit. Glaubst du, dass Datenmenge ein Vorteil sein wird? Glaubst du, dass Qualität eher im Fokus ist, was die Daten in einem Trainingsmodell angeht? Oder glaubst du, dass so ein Approach wie Hauptsache alles mitnehmen auch vielleicht ein Wettbewerbsvorteil sein kann?
Ich glaube, es kommt stark auf das Modell und den Anwendungsfall drauf an. Ja, also wenn man überlegt, für unsere Firefly-Modelle, es gibt keine so große Stockdatenbank wie unsere. Und selbst wir müssen für aktuelle Ereignisse manchmal noch nachlizenzieren, selber Materialien anfordern, aufkaufen, sogar teilweise produzieren lassen, um unsere Modelle besser zu machen. Jetzt könnte man vorsichtig sagen, mit Adobe wird die komplette Digitalwelt gestaltet, bis auf kleine wenige Ausnahmen. Das heißt, wir haben ein relativ gutes Verständnis von Buttons, Pixeln und Fotos und Videos und 3D-Assets und solchen Späßen. Das heißt, wir sind da vermutlich recht stark. Selbst wir lizenzieren andere Modelle dazu, wenn sie eben bestimmten Kriterien genügen. Jetzt muss man so ein bisschen die Balance wahren zwischen, was macht Sinn eben im Einsatz und an welchen Stellen hat ein Unternehmen auch Kompetenzen. Ne? Also im Moment läuft auch jeder draußen rum und sagt, hey, wir haben hier eine tolle Datengrundlage, kauf unseren Chatbot oder unser KI-Tool. Für mich ist es da gerade für die Implementierung immer ganz wichtig zu sagen, welche Daten hat denn dieses Unternehmen, diese Anbieter, die glaubwürdig sind? Weil wir dann nach Data Debiasing, nach Data Recency, nach all diesen Parametern dann eben gucken können, kann diese KI überhaupt zweckdienlich für uns eingesetzt werden? Und da kommt es eben ein bisschen drauf an. Gleichzeitig sehen wir im Schwenk dazu, Reddit, ne, seit noch nie wirklich profitabel gewesen, hat es geschafft, mit 60 Millionen als Deal jetzt Google Zugang zu den Reddit-Daten zu kriegen, wo du viele dieser Wer, Wie, Wo, Wann, Was Fragen inhaltlich abgebildet hast. Das heißt, für bestimmte Unternehmen ist Data Recency enorm wichtig und für bestimmte Modelle an Tomaten ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel in so einer Stockdatenbank. Da geht es also nicht um die schiere Menge oder den Aktualitätswert. Gleichzeitig werden wir vermutlich, ich teile das immer so in 3 Datenpunkte auf, wenn man über Daten nachdenkt, hast du quasi Attic-Daten, ne? Was liegt oben auf dem Dachboden, ne? Wie können wir das für uns selber nutzen oder wie können wir es nach draußen lizenzieren, also Beispiel Reddit oder bei uns für unsere eigenen Modelle. Dann hast du Acquired, also sprich, wir kaufen Daten, trainieren eigene Modelle, das ist an vielen Stellen den großen Playern vorbehalten, weil du die Finanz Führungskraft brauchst. Das ist relativ aufwendig. Nicht jeder muss sich seine eigene KI trainieren. Also das macht jetzt auch keinen Sinn. Und dann haben wir noch die Idee der Ambient Data. Also mein Lieblingsbeispiel ist Remondis. Die machen so Müllabfuhren. So große Trucks, die dann auch ein paar Jahrzehnte laufen müssen. Und die bieten als mit T-Systems zusammen, ein ganz spannendes Beispiel, hat überhaupt nichts mit uns zu tun, einen Machine Learning Algorithmus an, wo eine kleine Webcam vorne in dem Müllwagen, der jede Woche ja zuverlässig jede Straße in der ganzen Stadt oder Gemeinde mindestens einmal abfährt, erkennt, das sind Schilder mit Blättern überwachsen, wird da irgendwo illegal Müll abgelagert, gibt es da ein Straßenzeichen, was irgendwie umgefahren ist oder so, und spielt als kostenloser Service diese Informationen der Gemeinde wieder entgegen. Das nenne ich Ambient Data, also Daten, die da draußen sind, die Value-Added Services auf mein Produkt zusätzlich ermöglichen können. Ja, wenn wir dann von Predictive Maintenance im IoT-Bereich sprechen etc. Also da gibt es noch ganz viele Dinge, die man nutzen kann, die da draußen auch einfach ungenutzt rumfliegen, ohne dass ich immer großen Diebstahl betreiben muss. Ja, das gibt es da draußen eben auch, und deswegen kommt es ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an. Also man kann nicht sagen, pauschale Hauptsache viele Daten oder Hauptsache aktuelle Daten. Das hängt einfach davon ab, was man eben gerade treiben will.
Ich glaube, diese Awareness, dass einfach diese Daten da sind und, glaube ich, auch eine neue Denkweise, die jetzt gerade entsteht, dass man solche Datenplätze nutzen kann, das ist total wichtig. Mit dem Blick auf die Zeit, ich hätte wahrscheinlich noch ein paar mehr Fragen. Wir können auch so einen 3-Stunden Lex Friedman-Podcast mal machen.
Bitte.
Marathon. Ich habe noch zwei Fragen, die ich, glaube ich, noch durchkriege. So die schöne Frage mit der Glaskugel. Kreativität, Adobe, die nächsten 5 Jahre. Wir hatten ja, ich habe, glaube ich, in den Notes geschrieben, 10, hast gesagt, 10 ist schwierig. Wie siehst du so, dass die Kreativität, die Schaffung von neuen Inhalten in den nächsten 5 Jahren, was ist so deine Prediction, wenn du da ein Gefühl hast?
Also ich glaube einerseits, dass dadurch, dass der Werkzeugkasten größer wird, wir mehr Leute auch im High-End enablen, sich noch viel multidimensionaler und multimedialer auszudrücken. Ja, sei das jetzt für Kampagnen, ganz schnöde, oder in der Kunst oder einfach im Selbstausdruck. Gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, wie schnell viele dieser KI-Services an die Edge zurückgeschoben werden. Also ich kann einen Browser aufmachen, mache in Express irgendwie meine Bildchen, meine Designs, drücke auf einen Knopf und habe zig Varianten und Derivate davon, die ich dann für meine Kampagnen brauche. Ich glaube, die Demokratisierung ist das andere große Thema eben. Das sind so diese zwei Dinge, die sind auch in 5 Jahren noch nicht anders. Spannend wird es eben über die Ebenen Multimodalität und dann Actions. Also sprich, wenn ich Natural Language Processing habe, wie kann ich dann über verschiedene Mechaniken, Services den einzelnen Nutzer enablen, zu einem Ergebnis zu kommen. Also nicht nur ich klicke irgendwie durch die Gegend, sondern ich artikuliere, was ich haben möchte, und dann geschehen Dinge automatisch. Und das kann auf verschiedenen Input-Wegen eben passieren. Ich glaube, da ist noch eine große neue Frontier, die wir auch durch diese ganzen Connected Devices, die jeder von uns in der Tasche hat, einfach nochmal ganz anders demokratisieren werden. Mhm. Ja, und nochmal ganz neuen Zugang zu diesen kreativen Tools eben ermöglichen. Und für mich auch als Kreativer, ich mache ja bis heute noch Fotokunst, dadurch, dass ich meinen Werkzeugkasten erweitert und ich mittlerweile für meine letzte Ausstellung, ich mache so Fotokunst, habe ich mit Augmented Reality Apps, wenn du über mein Bild gehst, siehst du mich als Avatar schweben, der dir was zum Kunstwerk erzählt. Das hätte mir vor 5 Jahren, hätte ich mich das nie getraut, weil ich weder von 3D noch von irgendwie Stamps, die dann irgendwelche digitalen Interaktionen triggern, hätte ich nie drüber nachdenken können. Und jetzt probiere ich das spielerisch aus, das war eine Sache von 10 Minuten, und jetzt kann ich das in meine Ausstellungen mit implementieren. Es wird einfacher, man kann sich mehr ausdrücken, und ich glaube, diese Welt, die ist eine ganz spannende. Ja, da kommt also noch so viel, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Das heißt, auf die nächsten 5 Jahre, das sind die 2 großen Faktoren, die ich als wichtigste sehe.
Ich mag die positive Art, da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube, wir haben ganz viele Sachen, die auch wahrscheinlich irgendwie mal uns auf die Füße fallen werden, aber ich glaube, das Positive da zu sehen ist super wichtig. 2 Minuten hast du noch,
ja.
Und ein paar Sekunden brauchen wir noch zum Tschüss sagen. Was mich als Marketer noch interessiert, die Rolle des Marketings, mal abgesehen von der Kreativität, sondern generell bei den verschiedenen Disziplinen. Jetzt gibt es ja ganz viel dieses Thema Agentic Frameworks. Glaubst du, dass wir in Zukunft als Marketer viel mehr Dirigent sind als wirklich operativ, also nicht nur auf Teamebene oder auf Teamlead-Ebene, sondern wirklich im Operativen?
Die einfache Antwort ist, ich glaube, dass in Zukunft jeder Angestellte Managementaufgaben für verschiedene KIs hat. Ja, was natürlich auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit des eigenen Jobs einhergeht, mit anderen Skills, die man dann auch braucht. Ne? Also Prompting ist ja jetzt im Moment noch so ein abstrakter Begriff, das wird auch irgendwann alles einfacher werden. Ja? Und einen guten Prompt schreiben ist mittlerweile immer noch eine Kunst, das wird einfacher. Ich glaube also, dass die Art, wie wir Wertschöpfung betreiben, sich verändern wird. Ja, wenn jeder Angestellte ein KI-Tool zur Verfügung hat, dann wird es erst verändert sich ein bisschen in der Unternehmenskultur. Es gibt eine BCG-Studie zusammen mit Harvard. Die haben jetzt schon herausgefunden, dass Management-Consultants, die ja viel in ihren PowerPoints und Excel-Sheets rumhühnern, dass da die Schlechteren auf der Kurvenverteilung der Management-Consultants eine 48% höhere Effizienz und Steigerung im Endergebnis haben. Das heißt, wir machen die Leute, die ein bisschen schlechter sind oder schwächer, machen wir deutlich stärker. Ja, im High-End, die Top-Consultants, das ist nur so 15-20%, wie sich das da verschiebt. Ich war aber gerade auch in Harvard eingeladen, um über Applied AI zu sprechen, ein bisschen aus der eigenen Suppenküche erzählt. Wenn wir über große Kampagnen sprechen, wir haben früher für die Black Friday-Kampagne 52.000 Assets für unsere globalen Märkte produzieren müssen. Das hat uns 7 Wochen gekostet. Für eine verdammte Kampagne.
Krass.
Nicht Always-On-Kommunikation, sondern einfach nur jetzt Black Friday, jetzt Rabatt. Ja. 52.000 Assets in verschiedenen Größen, Varianten, Bannern, Sprachen etc. Ja. Durch generative KI, die wir jetzt eingesetzt haben, wir sind immer Customer Zero selber, wir testen unseren eigenen Kram an uns selbst, haben wir diese Zeit von 7 Wochen auf 5 Tage reduziert, um diese gleiche Anzahl von Assets zu produzieren. Und unsere erste Reaktion war, super, dann brauchen wir 150.000 Assets. Also gleich mal den Bestellzettel verdreifacht. Und die Ergebnisse habe ich in Harvard präsentiert, eben genau diesen Management Consultants. Das heißt, wir werden an ganz vielen Stellen sehen, dass Leute eben stärker, schneller, effizienter werden. Und ich glaube, dass der Job auch eine ganze Menge mehr Spaß macht, wenn man höherwertige Aufgaben verrichten kann. War das eine Antwort auf deine Frage?
Das war eine Antwort auf meine Frage. Die rote Zahl ist da hinten schon ein bisschen.
Sehr gut.
Aber ich hatte ganz viel Spaß. Vielen Dank für deine Insights, für deine Meinung aus dem Thema. Ich glaube, es hat viel Orientierung nochmal gegeben, wie man sowas vielleicht auch nochmal mit anderen Blickwinkeln betrachtet, wie auch sich die Kreativität und auch die Arbeit einfach mit generativer KI vielleicht in den nächsten Jahren verändern wird. Und ich würde sagen, wir quatschen einfach nochmal in ein paar Jahren und gucken, wie es dann aussieht. Vielen Dank.